Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, einer neuen Folge vom Schötecast, einem weiteren kleinen, aber feinen History-Channel hier in den Weiten des Internets. Und nach einer Abstimmung auf meinem Instagram-Kanal, dem ihr selbstverständlich auch folgen könnt, haben sich meine Follower dazu entschieden, mal etwas zum Thema Folklore zu machen. Also machen wir heute eine Top 10 der vergessenen deutschen Götter. Und um gleich mal auch reinen Tisch zu machen, fangen wir gleich mit einer Göttin an, die es nicht gibt, und zwar mit der Ostara. Die landet also auch nicht auf der Top 10-Liste. Die Ostara gibt es nicht. Das ist eine Neuschöpfung, eine Fehlrekonstruktion, die auf den Jakob Grimm zurückgeht, 1835. Der hat da versucht, aus dem Wort Ostern retrospektiv eine Göttin zu konstruieren. Das ist aber absoluter, kompletter Mumpitz. Also so, die Ostara geht auf eine Fußnote von einem Beda aus dem, also 1000 irgendwas, aus dem ersten Jahrtausend zurück, und man kann davon ausgehen, dass dieser Beda, der da auch übrigens in England gesessen hat und nicht irgendwie hier in Deutschland oder in den Niederlanden oder sonst wo, der saß da irgendwie auf den britischen Inseln, und der wurde da sehr wahrscheinlich von einem Bauern einfach verarscht. Die Ostara gibt es seit 1835, also seit jetzt noch nicht mal 200 Jahren, und sie ist hart auf hart gesagt der Barbarossa der Mythenwelt. Also auch der Barbarossa hat ganz viel Attribute von anderen Königen übernommen und ist ein schlafender König. Hier zur Information, wir haben hier in der deutschen oder mitteleuropäischen Folklore ganz viele schlafende König oder schlafende Römer oder keine Ahnung was. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal den Sagenschatz der Gebrüder Grimm antun oder durchlesen. Also den Sagenschatz, nicht die Märchen. Da haben wir unter anderem auch die sieben schlafenden sorbischen Könige, die im Osten vom Deutschland schlafen und dann wieder auferstehen sollen, wenn sie gebraucht werden. Bei der Ostara hat auch ganz klar gesagt zu werden, also so alle, also die hat keinen Huldigungsort, die hat keine eigenen Attribute und die hat auch keinen festgeschriebenen Tätigkeitsbereich, sage ich jetzt mal so. Dazu kommen wir gleich bei den anderen Göttern, die ich jetzt auch aufzählen werde. Und keine Angst, wir haben ganz doll viele Fruchtbarkeitsgöttern. Wir haben ganz doll viele davon. In jeder Ecke ist irgendetwas. Und bei diesen ganzen Attributen, die wir hier auch auf dem Bild sehen, also der Storch gehört woanders hin. Der Storch landet später auf der Nummer 1. Und der Hase hat auch eine komplett andere Bedeutung eigentlich. Also so, das ist alles irgendwie so ein Versuch gewesen im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert rennen ganz viele Leute rum, egal ob links oder rechts, und alle versuchen da irgendwie eine gemeinsame deutsche Identität irgendwie zu entwickeln. Das zerschellt aber einfach auch an der Wirklichkeit. Also wir werden auch gleich nochmal ein paar Götter durchnehmen, die aus allen Ecken von Deutschland kommen, aber so eine einheitliche Gottheit gibt es nicht. Es ist auch ganz klar Lernmeinung, dass so diese ganze Götterwelt, die wir hier in Deutschland oder dann früher bei den Germanen hier herumzuspringen haben, die ist einfach soziologisch, kulturell und alles drum und dran. Das ist einfach unglaublich unterschieden. Das ist eigentlich unglaublich differenziert. Um das gleich nochmal zu unterstreichen, fangen wir auch gleich mit der Nummer 10 an, und wir haben hier auf der Nummer 10, und ich fange auch gleich an zu schummeln bei dieser Auflistung, weil es gibt verschiedene Götter, wo man nicht ganz genau weiß, wie hießen die. Wir haben im Schwarzwald die Abnoba. A-B-N-O-B-A. Ich glaube, das schreibe ich dann besser nochmal in die Beschreibung. Und die Abnoba aus dem Schwarzwald symbolisiert was bitte? Na, den Schwarzwald. Also wir sind hier im Prinzip im kulturellen Bereich ganz am Anfang. Zuerst wurde der Wald verehrt. Der Fluss. Der Baum. Der Wind. Also so die einzelnen Naturgewalten oder die einzelnen Sachen, die man sehen und anfassen konnte. Und erst später wurde das dann personifiziert und dann irgendwie einen richtigen Namen gegeben. Und die Abnoba geht zurück auf den Schwarzwald, wo die Leute halt im Schwarzwald den Schwarzwald angebetet haben, weil der halt die Früchte und das Leben bringt. Ganz viele Beschreibungen, die wir haben über die ersten germanischen oder suebischen, sächsischen, fränkischen, keltischen Götter, also wie gesagt, so Germanen gibt es eigentlich nicht. Also so, das ist auch so eine Wortneuschöpfung von den Römern. Die haben gefragt, wer wohnt denn da? Dann haben die Gallier gesagt, naja, das sind die Germanen. Haben die Römer abgenickt und haben gesagt, gut, okay, dann sind das jetzt alles Germanen. Aber diese Germanen sind eigentlich so diese ganzen Teilstämme aus den Goten, Sueben, Franken, Sachsen und so weiter und so fort. Das alles wurde dann zusammengetragen, unter anderem von einem Tacitus im 1. Jahrhundert nach Christus. Der war so zu seiner Zeit nicht wirklich angesehen. Der wurde eigentlich wirklich erst wiederentdeckt im 16. Jahrhundert. Und der musste dann halt irgendwie so aus diesen ganzen Schilderungen, die er da irgendwie gefunden hat, in diesen ganzen Militärprotokollen, die ihm da vorlagen, daraus musste der sich dann halt im Prinzip ein paar Sachen selber herausspinnen. Unter anderem gibt es auch in Deutschland ein Regnator Omnium Deus, also eine Allgemeingottheit, die soll auch irgendwie in Süddeutschland herumgesprungen sein, soll auch eine eigene Höhle gehabt haben, aber wie dieser Regnatum Omnium Deus heißt, das weiß man nicht mehr. Dieser Name ist in der Geschichte verloren gegangen. Ein ähnlicher Fall ist hier die Isis der Sueben, für die Leute, die es interessiert. Für die Römer waren die Sueben, die sich von der Ostseeküste bis runter nach Baden-Württemberg gezogen haben und die übrigens auch in Portugal gelandet sind. Also diese Sueben waren für die Römer so dieses Beispielbild der Germanen, ne? Mit denen konnte man gut reden und mit denen konnte man auch gut Handel treiben. Ist ein anderer Fall mit den Sachsen, die dann bestimmte Sachen da im Teutoburger Wald gemacht haben. Und dieses Bild der Sueben wurde dann von den Goten abgelöst durch den Gotensturm. Da drehte sich dann der Wind. Aber wie gesagt, die Sueben sollen unter anderem auch eine Isis gehabt haben. Und die Isis ist eine Fruchtbarkeitsgöttin. Also das ist auch ein wiederkehrendes Symbol, was wir auch weiter durch die Liste verfolgen werden. Also so Fruchtbarkeitsgöttin sind hier in der Gegend unglaublich am Start. Wie diese Isis, der Sueben hieß, weiß man nicht mehr. Und nein, das war auch nicht die Ostara. Bei der Ostara vielleicht nochmal rangehangen, der Name leitet sich wirklich von Ostern ab und Ostern ist nun mal wirklich das Pessachfest oder wie auch immer von den Christen, von den Juden. So, und warum heißt jetzt Ostern Ostern? Naja, die Leute haben sich damals in der aufgehenden Morgensonne taufen lassen, also Richtung Osten. Warum haben die sich taufen lassen? Na, damit sie christlich sind. Warum wollten die unbedingt christlich werden? Naja, alle, die nicht christlich waren, erst recht dann, als die Franken das Sagen hatten, die wurden in die Sklaverei verkauft. Und deswegen heißt dann Ostern Ostern und mit irgendeiner anderen Göttin hat das nichts zu tun. Warum reite ich jetzt so auf den Namen rum? Naja, wir kommen zu der Badu-Henna auf Platz 9. Hiermit offiziell auf Platz 9 ist die Badu-Henna von den Friesen. Und was heißt denn jetzt dieser Name Badu-Henna? Also so, das ist halt auch immer sehr interessant, so was bedeutet dieser Name eigentlich? Und Badu-Henna ist ein Exot unter den Göttinnen hier in den deutschen Landen oder in Mitteleuropa, denn die Badu-Henna ist eine Kriegsherrin. Und hier, Achtung, das kommt bei anderen Götternamen unglaublich häufig vor, der Zusatz Na. Heißt immer, dass das immer irgendwie ein Gott oder eine Göttin ist, die irgendetwas beherrscht. Ganz sehr viele erwarten jetzt hier den Odin, dass der irgendwie auftaucht. Der kommt hier nur am Rande vor, aber Odin oder Nas oder Wotan, Wodanas, das sind beides auch Herren über ihr jeweiliges Herrschaftsgebiet, sei es jetzt der Himmel, der Krieg oder meinetwegen das Wetter. Und so war dann Badu-Henna auch eine Kriegsgöttin oben in Friesland. Wie kriegerisch war jetzt die Badu-Henna? Naja, also die Friesen haben 900, also 9 Legionen, 900 Römer niedergemacht, niedergemetzelt, um den Tempel, den erwiesenen Tempel der Badu-Henna zu verteidigen. Damit kommen wir zu Platz 8 und zu einem gewissen Gauti, und zwar aus einem Gott der Goten, die, wie gesagt, die Sueben dann irgendwann später als das stellvertretende Bild für alle Germanen abgelöst haben. Und der Gauti, Gauter, ist ein interessantes Fältchen, ein interessanter Fall, denn Gauti ist auch ein Beiname von einem gewissen Odin oder Wotan. Also der Odin oder Wotan, Wotanas, so wie ich ihn jetzt hier nenne, der hatte ganz doll viele Beinamen. Das liegt einfach daran, dass ganz viele kleine Hauptgötter sich irgendwie gegenseitig assimiliert haben und daraus bildete sich dann im Prinzip so diese mythische Gestalt von Wotan, der dann irgendwann oben als Hauptgott thronte. Das waren alles wahrscheinlich irgendwann mal richtig existierende Stammesführer, die dann halt aufgrund ihres unglaublich großen Mutes und aufgrund ihrer Siege wirklich verehrt wurden und deswegen wurde ihnen dann bestimmte mythische Eigenschaften zugesagt. Und du hast das im Prinzip auch bei den Römern, bei den Griechen und auch bei den Briten, dass du hast bestimmte Hauptgötter, dann kommt eine stärkere Macht an und macht alle bestehenden Götter nieder und dann kommt die nächste Hauptmacht an und dann macht die bestehenden Hauptgötter wieder nieder, so dass die ursprünglichen Hauptgötter immer weiter auf der Rangfolge runter wandern. So, du kannst im Prinzip davon ausgehen, dass alle kleinen Wald- und Wiesengeister, die wir hier mal hatten oder meinetwegen auch auf den britischen Inseln, das waren ursprünglich mal die Hauptgötter von dem Fluss, von dem Berg, von dem Wald. Und für Platz 7 wandern wir nach Schleswig-Holstein, Dänemark, sehr wahrscheinlich generell tendenziell Nordseeküste, Ostseeküste und widmen uns einem gewissen Nertus oder einer gewissen Nertus. So, alle mal kurz raten, was für ein Geschlecht hatten Nertus? Gar keins, beziehungsweise alle, die du dir ausdenken kannst. Wir haben hier eine sehr ursprüngliche Schöpfergottheit, die sowohl als auch ist oder keins von beidem. Also sie ist, er ist die Erde und die Erde hat ja je nach Jahreszeit, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, mindestens 4 Einheiten, die du irgendwie einteilen kannst. So, jetzt sind wir mal höflich oder ich bin mal höflich als Mann und sage, so der Sommer, der Frühling, das ist so die Frau, ne? Das ist so das Aufblühende und dann hast du Herbst und Winter, da vergeht alles, da ist alles karg und alt und männlich und hart und so. Also so, das ist die Denkweise, nach der diese Arten von Götter entstehen. Das Interessante bei Nertus ist, also der, die das, hatte auch so seine eigene Höhle, der, die das, hatte auch seinen eigenen Umzug. Wir sehen hier explizit auch die Tiere, die sind so, wie sie waren, also so waren Fruchtbarkeitsgott, also hatten die Hornviecher da auch eine Rolle bei Nertus. So, das Interessante ist, die Römer haben den Nertus-Anhängern Kannibalismus vorgeworfen, was in Teilen vereinzelt auch stimmen mag. So, jetzt raten doch mal bitte alle, was haben die Römer noch so im 1. Jahrhundert nach Christus gemacht? Na, die waren auch zu der Zeit noch leckere Menschenfreunde, aber halt auch sehr vereinzelt und sehr sporadisch. Und dieses Vorwerfen, diesen barbarischen Germanen, dass die da irgendwie auch Menschen fressen. Das ist ganz klar auch politische Propaganda, ne, damit die Kolonialmacht Rom sich irgendwie ein bisschen besser fühlt und ein bisschen besser dasteht, halt im Gegensatz zu diesen Wilden. So, wir machen weiter mit Platz 6 und ich schummel schon wieder und packe ganze 2 Götter auf den Platz Nummer 6 und zwar ist Frei und Freier. Achtung, nicht Frigga. Frei und Freier aus dem Göttergeschlecht der Warnen. So, warum packe ich jetzt die beiden zusammen auf den Platz 6? Naja, das sollen Geschwister oder Liebhaber gewesen sein und man weiß es nicht so genau. Und tralala und pipapo. Da ist sich die Forschung noch nicht ganz einig. So, ich sage jetzt hier, das ist der kulturelle Übergang. Also wir hatten gerade mit Nertus eine zweigeschlechtliche Gottheit oder eine allgeschlechtliche Gottheit und hier haben wir den Übergang, dass sich in den Erzählungen diese eine ursprüngliche Gottheit dann in 2 Gottheiten aufteilt und so die eine Gottheit ist für Bereich Sommer zuständig und die andere Gottheit ist für Bereich Winter zuständig. um den erzählerischen oder kulturellen Bogen hier nochmal ganz klar zu schlagen. Also ursprünglich habe ich meinetwegen den Schwarzwald, dann wird dem Schwarzwald ein richtiger Name gegeben, aber ich weiß ja nicht, was für ein Geschlecht der Schwarzwald im Frühling, Sommer, Herbst und Winter hat. Und dann teilt sich das dann später in diesen Erzählungen. Und genau dasselbe Phänomen haben wir hier. Und ja, Frei und Freier sind die beiden Götter, nach denen bei uns der Freitag benannt ist. Wir kommen zu Platz 5 und zu einem Tuisto, einem Gott der Franken. So, und wir haben hier wieder eine zweigeschlechtliche, allgeschlechtliche Gottheit. Der Name heißt explizit etwas mit zwei und zielt explizit auf seine Zweigeschlechtlichkeit ab. So, warum ist der jetzt höher als Nertos oder meinetwegen Frei und Freier? Naja, also wie gesagt, das ist ein Gott der Franken und das soll nach Aussage der Franken, so wie Tacitus das verstanden hat, das soll der Ur-Uropa aller Germanen sein. Beziehungsweise er ist Vater-Mutter für Manus, dem Urgroßvater, dem Schöpfergott aller Germanen, und dieser Manus hat dann wiederum drei Söhne, die sich aufmachen, um da so Stämme zu gründen und das Land zu bestellen. Wir haben es hier explizit mit einer parallelen Mythologie zu tun zu Odin, Wodan, Frigga, Tyr und so weiter und so fort. Die wurde dann fallen gelassen, weil die Franken haben sich dann gesagt, pff, wir werden jetzt alle christlich und werden die neuen Römer und gründen das Fränkische Reich. Interessant ist hier dann auch in der dritten Generation, also erst Tuisto, dann Manus und dann die drei Brüder. Das Motiv der drei Brüder ist unglaublich interessant, denn du hast auch in anderen Bereichen in Europa immer das wiederkehrende Motiv der drei Brüder, denn laut den Osteuropäern, also Polen, Tschechien und Russland, wurden diese drei Länder ursprünglich auch von drei Brüdern gegründet. Wir haben hier somit die männliche Entsprechung zu den drei immer wiederkehrenden Frauen, also so auch die Nornen in der nordischen Mythologie oder die Schicksalsgöttin in der griechischen Mythologie oder auch in der römischen Mythologie oder auch die Gorgonen von Medusa. Das sind immer drei Schwestern. Und hier haben wir im Prinzip dann dasselbe, nur halt mit Y-Chromosomen. Und wo wir gerade bei parallelen mythischen Welten sind, machen wir weiter mit einem gewissen Saxnot, von dem ich jetzt hier kein Bild habe. Stellt euch einen Sachsen vor zu römischen Zeiten, und dieser Saxnot, von dem soll es auch eine Säule gegeben haben, die auch erwähnt wird. Und dieser Saxnot wird in den Taufsprüchen aus Sachsen, also aus den Original-Sachsen, ich sag jetzt Niedersachsen, also Westsachsen, also in diesen Taufsprüchen von diesen Sachsen wird dieser Saxnot erwähnt, neben unter anderem Donau und Wodan. Und dieser Saxnot war ursprünglich wahrscheinlich ein Richter und ein Kampfesgott, also er hat im Prinzip beide Aufgaben unter anderem von Odin, Wotan und auch Tyr übernommen und stand somit über ihm. Nur kamen dann sehr wahrscheinlich dann so die anderen Sachsen an und haben gesagt, der Wotan ist übrigens viel besser. Und da ich kleiner Klugscheißer auch immer gerne auf der Wortbedeutung herumreite, Saxnot heißt sehr wahrscheinlich Sichel- oder Schwertträger. Hier nochmal zur Erinnerung, also die Sachsen waren auch die Sichel- oder die Schwertträger. Und wir kommen zu unserem Siegertreppchen, und der dritte Platz, die Bronzemedaille, geht an die Tampferner aus Hessen. Ich werde ja immer wieder gefragt auf meinem TikTok-Kanal, den ich auch sehr gerne in die Beschreibung reinsetze und wo ihr auch überall immer folgen könnt. Da werde ich auch immer sehr gerne gefragt, ja, so Eben und Goten und Franken und Sachsen und Bayern ist ja immer wieder schön und auch die Friesen und so. Aber was ist denn jetzt so mit den Hessen und so? Also, die Tampferner ist eine Göttin gewesen von den Marsern, wie Mars. Und diese Marser waren ein Unterstamm der Chatten, und diese Chatten mit CH, diese Chatten siedelten im heutigen Hessen. Und dieser Name der Chatten wird dann über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer weiter verwurstet, und dann kommt dann am Ende übrigens sowas raus wie K Katzenellbogen. Der Katzenellbogen oder die Stadt Katzenellbogen war sehr wahrscheinlich ursprünglich ein Schattenbogen. So, warum ist die Tamfana aus Hessen jetzt auf Platz Nummer 3? Ist da im Prinzip auch nichts anderes als eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und zwar ist eine ganz doll große. Also, wie gesagt, der Suffix Na am Ende eines jeden germanischen oder altgermanischen Namens, das ist immer der Boss. Das ist immer der Chef von irgendetwas. Und die Tamfanas, genauso wie Vodanas oder Donas, das ist die Göttin der Fülle, der Fruchtbarkeit und so weiter und so fort. Und der Grund, warum sie auf dem dritten Platz ist, ist, dass sie sehr wahrscheinlich nach aktuellem Stand, das ist die älteste Göttin, bekannte Göttin aus deutschen Landen. Und für alle Ostara-Anhänger, die vom Anfang noch sauer auf mich sind, gut, bitte, dann hier eine klare Herleitung der Ostara, wo genau sie in Deutschland verehrt wurde. Denn wie gesagt, die Tamfana, die wurde explizit in Hessen verehrt. Und den Namen kann ich mir auch ganz explizit herleiten. Und sie ist auch deswegen bekannt, weil die Römer in ihren Eroberungszügen ganz klar einen absolut krass, unglaublich, ganz doll heiligen Tempel oder Hain, die hatte da ihren heiligen Hain, den haben die Römer bei ihren Eroberungszügen zerstört und das ist dann auch ein Stück weit blutig verlaufen. Somit kommen wir zu der Silbermedaille und wir kommen hier zu einem gewissen, der eine oder andere wird ihn schon erkannt haben. Wir kommen hier zum guten Tyr oder auch bekannt Taivas oder Daivas. So, warum ist Tyr Taivas Daivas oder Taivas, wie ich ihn aufgrund von Gründen, zu denen wir auch gleich nochmal kommen werden, warum ist der jetzt auf der Nummer 2? Warum kriegt der die Silbermedaille? Na, das ist sehr wahrscheinlich die Vorgängergottheit von einem gewissen Odin, Wotan. Der hatte Kultstätten überall auf der Welt, beziehungsweise in der europäischen Welt. Also auch bei den Goten sprang der rum und nicht nur bei den Sachsen oder bei den Bayern oder was weiß ich nicht wo. Der war überall am Start. Und warum wurde der abgelöst? Der eine Grund ist sehr wahrscheinlich technischer Fortschritt, denn Tyr Taivas Daivas, der ist der Schwertgott und Odin ist der reitende Speergott. Also hier, Tyr ist zu Fuß unterwegs mit seinem Schwert, aber Wotan ist auf seinem Pferd mit Speer unterwegs und hat somit einen gewissen technischen Fortschritt. Das heißt, der stärkere Stamm, wie schon gesagt, hat hier einen schwächeren Stamm übernommen und hat dann im Prinzip die bestehende Gottheit eine Reihe weiter runtergedrückt. Dann wird sich Wotan oder Wutan auch deswegen durchgesetzt haben, weil Wutan ist der Herr des Rauschs. Für die Leute, die es interessiert, bestimmte Stämme im Norden von Deutschland oder im Süden von Nordeuropa, also so immer sehr gerne Dänemark, so die Ecke, die haben auch Pilze genommen, um sich dann in einen Kampfesrausch zu versetzen und konnten dann so ordentlich bei der Sache sein. Also auch das Wort Wut ist ein Stück weit verwandt mit Wutan, Wotan. Demgegenüber steht hier ein Tyr, der ein Rechtsgott ist, bei dem also alles seine Ordnung haben muss und wo nichts mit Rausch irgendwie abgefertigt wird. Und dieser Taivas, bei dem alles seine Ordnung haben muss und der technisch auch ein bisschen unterlegen ist, der wurde dann sehr wahrscheinlich von den Anhängern von Wotan einfach überrannt. Trotzdem hat Taivas den längeren Atem, denn Taivas ist auch eine Rune. Das ist auch nochmal ein sehr schönes Indiz dafür, dass dieser Gott ein Stück weit älter ist als Odin Wotan. Und der Odin Wotan mag meinetwegen verkehrt rum am Baum hängen und lehren, wie man die Runen liest. Aber wenn der Odin Wotan die Treppe runterfällt, weil die Midgard-Schlange ihn da geschubst hat, dann ist Taivas in der Schrift immer noch da. Also Odin Wotan mag der Rechtsgelehrte sein, er mag den Rechtstext verstehen. Taivas ist der Rechtstext. Somit kommen wir zu der absoluten Nummer 1 unter den unterschätzten und vergessenen deutschen Göttern und die hat heute noch ganz klar Einfluss auf das heutige kulturelle Leben. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Frau Holle. Wer die Attribute von Frau Holle nochmal auffrischen möchte, liest sich einfach nochmal das Märchen durch. Also da siehst du auch ganz klar die Aufgabenbereiche, ein Teil der Aufgabenbereiche von Frau Holle. Also Brot backen, Wetter und so weiter. Also Herdfeuer, Wetter und Frucht an den Bäumen. Also das sind alles Aufgabenbereiche von dieser Göttin, die auch unterschiedliche Namen hat, unter anderem Fulla, und man geht auch davon aus, dass sie in der Form der Frigg dann mit Odin verheiratet war. Gleichzeitig gehört der Storch, der ja in gewissen Kreisen, neo-esoterischen Kreisen, der Ostara zugeschrieben wird, der gehört hierhin. Also die Geschichte vom Klapperstorch hat ihren Ursprung bei Frau Holle. Es gibt da auch den Frau-Holle-Teich irgendwie im Süden von Deutschland, und da gehen die Frauen hin oder die jungen Frauen, wenn die Kinder kriegen wollen, werfen da irgendwie eine Münze hin, die euch auch archäologisch nachgewiesen sind. Und dann findet der Klapperstorch da irgendwie das Baby im Schilf. Wir kennen das alle aus dem Biologieunterricht, und dann bringt der Storch das Baby dann zu der Jetztmutter. Ein anderes kulturelles Ereignis, Erlebnis, mit dem Frau Holle verbandelt ist, das wäre übrigens der Weihnachtsmann gewesen. Also der Weihnachtsmann ist auch eine Erfindung, so wie wir den Weihnachtsmann heute kennen, der entsteht auch erst im 19. Jahrhundert. So, wir hatten vor dem Weihnachtsmann die Guten oder die Faulen bestraft und die Fleißigen belohnt. Das wäre Frau Holle gewesen. Und dann halt im 19. Jahrhundert verschmolz die gute Frau Holle mit dem Knecht Ruprecht, den wir ja hier auch nochmal kennen. Ich kann auch gerne nochmal eine Top 10 der Kinderschreckfiguren machen. Das würde mich sehr persönlich sehr interessieren. Die Kinder von der Arbeit würde es auch interessieren. Wie dem auch sei, also so die Frau Holle verschmilzt mit dem Knecht Ruprecht im 19. Jahrhundert, bekommt dann aufgrund von gewissen Karikaturisten das heute bekannte Aussehen verliehen. Und so ist dann übrigens der Weihnachtsmann entstanden, so wie wir ihn heute kennen. Da hört es aber nicht auf, denn die gute Frau Holle wird auch genannt Frau Perchter und ist verwandt mit den Perchten. Also die Frau kommt explizit aus dem keltischen Raum. Die hatten ja überall auch ihre Finger im Spiel. Und diese Perchten kennen wir heute noch in Süddeutschland oder kennen die da in Süddeutschland. Ich darf mich ja mit denen nicht auf eine Stufe stellen. Ich komme aus Berlin. Wie dem auch sei, die Perchten kennen wir heute noch beim Perchtentreiben oder beim Krampuslauf unten in Süddeutschland. Das ist auch explizit dieser Kulturkreis, aus dem die Frau Holle kommt und wo sie auch heute noch ihren Einfluss hat. So, das sollte es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, auf meinem Instagram-Kanal mache ich immer wieder gerne mal eine Abstimmung über die nächsten Themen. Und ansonsten abonnieren, teilen, kommentieren, alles, was man so im Internet macht. Bis dahin.